Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir befinden uns gerade in der Vorweihnachtszeit, Silvia. Es ist noch eine Woche bis Weihnachten und das ist ja die Zeit, in der der große Ruf der himmlischen Heerscharen, wie es genannt wird in der Bibel, ertönt: Friede auf Erden und den Menschen, ein Wohlgefallen. Nun befinden wir uns in dieser Vorweihnachtszeit jedoch in einer wenig friedlichen Zeit, sondern in einer doch sehr friedlosen Zeit. Deswegen wird unser Thema heute sein: Friedfertigkeit in einer friedlosen Welt. Es wird mich sehr interessieren, Silvia, was du sagen wirst, wie wir uns denn zum einen unseren inneren Frieden bewahren können, wenn der äußere Frieden so bedroht ist. Und wie wir denn auch für den äußeren Frieden im Außen etwas tun können. Ja, aber vielleicht beginnst du mal mit unserem Thema Friedfertigkeit in einer friedlosen Welt.
Ja, das ist ein Riesenthema und das kann man natürlich sehr, sehr unterschiedlich beleuchten, aus unterschiedlichen Perspektiven. Was mir als erstes dazu eingefallen ist, dass der Buddhismus ja unglaublich betont, ohne inneren Frieden einer gewissen Art gibt es keinen äußeren Frieden und es gibt im Außen Krieg und Streit und Gewalt und so weiter, weil Menschen im Griff von Gier, Hass und Verblendung stecken, um es mal etwas kurz auszudrücken. Und von daher ist der Ansatz des Buddhismus immer, es braucht Menschen, die miteinander auskommen, die miteinander einigermaßen im Frieden leben. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass dazu gehört, dass man einen realistischen Blick aufs Leben wirft. Und das sind die berühmten drei Daseinsmerkmale. Leiden kommt vor, gehört zum Leben dazu. Ja, warum? Ja, weil alle Phänomene, Dinge, Umstände, Situationen unbeständig sind. Und es keine Instanz, also jetzt erstmal in uns, aber der Buddhismus sagt auch im Außen gibt, die Erfahrungen besitzt und daher kontrollieren könnte. Also der erste Schritt zur Friedfertigkeit ist das Anerkennen, es gibt Probleme, es gibt Leiden, und zwar wird dann unterschieden zwischen dem natürlichen Leiden, was halt zum Leben gehört, weil ich sage manchmal scherzhaft, solange ich einen einzigen Zahn habe, kann ich Zahnschmerzen kriegen. Solange ich einen Rücken habe, kann ich Rückenschmerzen kriegen. Und solange ich Beziehungen habe, kann ich Konflikte haben, weil Menschen einerseits einzigartig sind und damit halt völlig verschieden und Dinge unterschiedlich sehen, interpretieren und erleben. Und das zusätzliche Leiden schaffen wir, wenn wir diesen realistischen Blick leugnen oder uns blind machen und sagen, an unsere Gedanken glauben. Ja, es sollte aber so und so und so sein und dann wäre es, wenn du anders wärst, gäbe es keine Probleme. Also es ist im ersten Schritt notwendig, dies zu sehen, es wird Konflikte geben. Und im zweiten Schritt, ja, wie geht man dann klug damit um? Und da gibt es natürlich ein reiches Arsenal an Übungen.
Da hake ich doch gleich ein, wenn du ein reiches Arsenal an Übungen hier ankündigst. Ja, das heißt Übungen, die ja auch basieren, so nehme ich an, auf der Kultivierung von bestimmten Herzensqualitäten oder auch Geistesqualitäten, die wir ja brauchen, um unseren inneren Frieden zu bewahren.
Ja, ich will noch etwas sagen zum Blick auf die Welt. Wir kennen ja das Wort Dilemma. Ich habe ein Problem, es gibt zwei Möglichkeiten, ich weiß nicht, was ich machen sollte, es zerreißt mich. Im Buddhismus gibt es die Lehre vom Tetralemma, von vier Varianten, wie man gucken kann aufs Leben, die mir sehr, sehr einleuchten. Das eine ist, entweder ich kann es nur so machen, nur das ist richtig. Und dann sagt die andere Person, oder, das ist der zweite Blick auf die Welt, entweder so oder so. Das dritte ist meistens ein bisschen Schlaumeierhaltung. Ja, ja, sowohl als auch. Man muss ein bisschen von dem und ein bisschen von dem und dann ist schon alles gut. Es kann auch produktiv sein. Und für Kompromisse ist es notwendig, diese Haltung des sowohl als auch zumindest zu kennen und ein bisschen leben zu können. Aber die Lösung für alles ist weder nur so noch nur so. Und dazu gehört die Erkenntnis, die Einsicht, dass mein Wissen Grenzen hat. Also, und dieses Tetralemma hilft mir seit vielen, vielen Jahren mit Konflikten umzugehen, weil ich natürlich ganz oft denke, also nur so ist es richtig. Oder, dann eben so. Aber es gibt keine eindimensionale Lösung für das Zusammenleben der Menschen. Und das sowohl als auch hilft oft, also Thema Kompromisse. Ich verstehe nicht die ganze Situation. Ich weiß auch nicht, wie man das Gesundheitssystem reformieren kann, dass alle zufrieden sind und es auch nicht zu viel kostet. Ja, und wie man jetzt sofort das Klima rettet, sodass Arbeitsplätze erhalten bleiben und die Menschen und so weiter und es auch nicht zu viel kostet. Mit diesem weder noch bin ich bescheidener und sage, okay, also weder nur so noch nur so, sondern kleine Schritte. Und es fängt dann, also mit dieser Einsicht, dass mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Fähigkeiten Grenzen haben, bin ich bereiter, mich mit bestimmten Übungen zu beschäftigen, zum Beispiel Freundlichkeit oder Wohlwollen und Freude, wenn es gut läuft und Mitgefühl, wenn es schwierig ist, bei mir oder anderen. Und ein gewisses Maß an Gleichmut oder Gelassenheit, dass es halt Probleme gibt. Das sind jetzt zwei Methoden, also vier Übungen. Und zwei kann man sozusagen leichter machen, wenn es gut läuft. Und zwei sind günstig, wenn es schlecht läuft. Eben Mitgefühl mit mir und anderen und etwas Gleichmut und Gelassenheit. Aber das ist ein Weg.
Ja, zu Gleichmut und Gelassenheit werden wir unseren nächsten Podcast gestalten. Da wirst du dann noch einiges genauer dazu sagen können. Wie können wir denn, wenn wir trotzdem, ich kurbel es nochmal rein praktisch zurück, den inneren Frieden kultivieren? Davon wird ja oft gesprochen, den inneren Frieden zu kultivieren im Buddhismus durch Herzensbildung. Ja. Aber jetzt konkret, ich meine zu sagen, wir sollten Mitgefühl entwickeln, das ist ja immer so schön gesagt, aber was ist denn, wenn wir es nicht spüren können, wenn das, was die Menschen ja oft sagen, die Welt fällt so über uns herein, dass wir das Gefühl haben, wir schließen unsere Herzen und wissen nicht mehr, wie wir uns dem Mitgefühl öffnen können. Kannst du dazu was,
was praktisch also sagen? Was mir da von Anfang an unglaublich eingeleuchtet hat, waren die ethischen Regeln. Also wir kennen die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Und mir hat es sehr geholfen, dazu nochmal Erläuterungen zu bekommen. Also ich, also in der Kurzfassung im Zen wird immer gesagt, tu Gutes, meide das Böse und kläre deinen Geist und dein Herz. Und das hat bei mir richtig mich ins Herz getroffen. Es reicht nicht, sich formell an Regeln zu halten. Man muss auch die eigenen Projektionen und Vorstellungen und Muster hinterfragen, überhaupt erstmal mitkriegen. Und von daher sagen sie praktisch, geht so zuerst, vermeide es, bewusst andere Leute zu verletzen. Natürlich auch nicht mich verletzen, aber jetzt erstmal im Umgehen mit anderen. Vermeide es, andere bewusst zu verletzen, dann versuch immer wieder bei Konflikten zu bemerken, was dein Anteil ist. Und dann kannst du irgendwann hin und wieder auch mal was Gutes tun. Also das ist sozusagen der Goldstandard. Es ist nicht so einfach, Gutes zu tun. Aber man kann es natürlich probieren. Aber zuerst mal nicht verletzen. Und das finde ich schon eine unglaubliche Orientierung. Also gerade beim Reden zum Beispiel, nicht klatschen über andere, nicht verletzen durch Worte, nicht Zeug erzählen, von dem ich gar nicht weiß, ob es wahr ist. Also das, die erweiterte Fassung von nicht lügen. Ich soll nicht Dinge sagen, von denen ich nicht weiß, dass es wahr ist. Das wäre Wahrheit sagen, das ist nicht einfach. Also zumindest dann sagen, also ich glaube, es ist so und so oder ich vermute, es ist so und so, aber genau weiß ich es eigentlich auch nicht. Und das ist ja schon bei Kompromissen eine unglaublich gute Bedingung. Wenn wir über was streiten, wie man irgendwas regelt, Nachbarschaftsstreit oder sonst was, Ich weiß auch nicht, was die optimale Lösung ist. Aber ich hätte es gern so und so. Was meinst du? Also, wenn ich weiß es nicht genau, bin ich offener. Also von daher nicht verletzen, so gut es geht. Ich mache es trotzdem, wenn ich es nicht merke, unbewusst und unachtsam und so. Und dann immer wieder, was ist mein Anteil? Und dann ab und zu halt, vielleicht kann ich auch fragen, also, soll ich dir das und das geben oder würdest du dich freuen, wenn das und das, wenn ich das und das mache? Also wenn man anderen Gutes tun will, kann man ja vorher fragen, ob sie das überhaupt wollen oder ob sie sich dann betüttert fühlen oder das als übergriffig erleben, wie ich mich verhalte.
Da kommt ja auch das Thema, wenn du gerade von Verletzung sprichst, wir verletzen bewusst oder unbewusst, da kommt ja auch das große Thema der Friedensbildung mit rein, Verzeihen, Vergeben, Versöhnung. Das ist ja ein ganz, ganz großer Komplex, der hier mit reinkommt. Magst du dazu was sagen?
Ja, gerne. Wobei ich die Information oder das, was mich da am meisten inspiriert hat, habe ich nicht im Buddhismus gelernt, sondern durch Hannah Arendt. Die sagt, die Vergangenheit, also sie sagt erstmal, Handeln braucht Mut, egal was wir tun. Reden, handeln, weil wir die Folgen des Handelns nur abschätzen können. Wir können sie nicht wissen. Und sie sagt, dafür gibt es ein, also macht man Versprechen, man versucht mit Menschen zusammen die Zukunft so ein bisschen zu ordnen, indem man Dinge verspricht. Ist auch juristisch gefasst worden mit Verträgen und so weiter. Und wenn aber etwas passiert ist, was schon vorbei ist, ja, was macht man dann? Dann sagt sie, dann muss man lernen zu verzeihen. Aber das wurde wenig juristisch gefasst. Das ist wurde den Religionen überlassen. Ja? Also sie sagt, die Vergangenheit, die man nicht mehr ändern kann, die kann man ein bisschen heilen durch Verzeihen. Und die Zukunft, die man nicht kennt, die kann man ein bisschen ordnen durch Versprechen. Und jetzt Verzeihen fand ich auch nochmal sehr wichtig. Da sagt sie, wenn ich kann immer nur einer Person verzeihen. Fällt mir leichter, wenn die sich entschuldigt und sagt, du, ich sehe ein, das war einfach blöd von mir, ich habe dich verletzt. Ich meine, bei Versöhnungskommissionen wird es sogar politisch gewendet. Wenn die eine Seite sagt, es war verkehrt, ist es leichter zu verzeihen. Aber sie betont nochmal, Hannah Arendt, wir verzeihen der Person, wir rechtfertigen damit nicht das Verhalten. Ich kann das Verhalten weiterhin falsch und unmenschlich und grausam und brutal finden, aber ich kann sagen, ich verzeihe dir, weil ich verstehen kann, in welchem Kontext du das gemacht hast. Es wird ja auch zum Teil juristisch durchaus versucht zu begreifen, aus welcher Situation, sozialen Situation, emotionalen Verletztheit, Traumatisierung jemand etwas getan hat. Und böse Absicht wird strenger bestraft als Nachlässigkeit oder Handeln aus einer großen Verletzung heraus. Also schwer, aber ich finde es möglich und wir kennen das alle aus dem privaten Umfeld. Am leichtesten fällt es einem, wenn sich jemand entschuldigt und sagt, es tut mir leid, es war falsch, mein Verhalten. Aber ich denke, dass, wenn man das privat übt, fällt es einem auch leichter im Zusammenarbeiten mit anderen Menschen beruflich, ja, auf der Arbeit, politisch.
Es hilft ja auch, wenn jemand anders zu einem es sagt, ne? Das hat dich sehr verletzt, das tut mir so leid.
Ja, ne? Ja, das
weil
hilft das ist, unglaublich.
Wir kriegen oft ja nicht mehr die Worte von den Menschen, von denen wir es gerne hören würden. Und da leiden viele Menschen sehr lange, fast ihr ganzes Leben darunter.
Ja. Und das kann man versuchen, auch, und, aber es braucht halt dazu Beziehungen, die ein bisschen länger anhalten. Da kann man das am besten, also meine Erfahrung ist, ich lerne das am besten, in Beziehungen mit Kontinuität, in längerfristigen Beziehungen mit unterschiedlichen Leuten, die muss ich nicht hundertprozentig toll finden, aber wenn wir uns gut kennen, ist es leichter, auch mal eine Kritik zu formulieren oder eine Bitte zu formulieren oder auch zu sagen, du, das hat mich damals einfach sehr, sehr verletzt und deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Und wenn man dann darüber reden kann, das ist schon eine Entschuldigung, ja, das tut natürlich total gut.
Ja, na, das war schon mal ein guter Einblick, wie wir den inneren Frieden durch Herzens- und Geistesausrichtung stärken können. Nun, lass uns doch drauf gucken. Es ist ja schwierig, angesichts dessen, dass wir ja wirklich alle miteinander verbunden sind, das wissen wir aus dem Buddhismus ja sehr gut, wie soll es denn wirklich gehen, den inneren Frieden oder den Frieden zu wahren, wenn wir doch wissen, dass so viele Menschen so leiden und dass die Welt so friedlos ist. Es erscheint mir manchmal fast etwas egoistisch zu sagen, und ich versuche jetzt meinen inneren Frieden zu finden und ich mache es mir jetzt so, dass ich mich zumindest gut fühlen kann. Wie kann ich mich denn gut fühlen, wenn die Welt so unglücklich ist und so viele Menschen so unglücklich sind?
Also da hilft mir wieder das Tetralemma. Es geht nicht nur so, ich muss jetzt nämlich nur um mich kümmern oder ich um mich kümmern, das lohnt sich überhaupt nicht. Ich mache jetzt nur noch praktische Nächstenliebe und helfe in allen möglichen Institutionen und so weiter. Man kann, für manche funktioniert es gut, also ein bisschen eigene Praxis, ein bisschen Meditation und ein bisschen Sozialarbeit oder was auch immer, politische Arbeit. Aber für mich ist, also bei mir wird eine Öffnung angeregt, wenn ich mir wieder klar mache, weder das allein noch das allein hilft. Was mir sehr hilft, ist der Blick auf das, was in der Welt funktioniert. Und da bin ich allen Zeitungen und Nachrichten dankbar, die eben immer auch jeden Tag trotz dieser Katastrophennachrichten über kleinere oder größere Projekte berichten, wo Menschen zusammenarbeiten, zusammen sich gegenseitig helfen, unterstützen, zum Teil langfristig neue Strukturen schaffen, in Afrika Bäume pflanzen oder was weiß ich was, ja, oder neue Möglichkeiten in Städten, Überflutungsbecken anzulegen, wo das Wasser, wenn es halt sehr viel regnet, aufgefangen wird. Also ich brauche den Blick auf das Positive, damit ich nicht verzweifle. Und ich glaube, ein Großteil dieser Frustration, die im Moment sich auch äußert, politisch, ja, oder in Demonstrationen und in vielen Aktionen, ist, dass man nur noch auf das guckt, was schief geht. Und 80% der Erde, da ist kein Krieg. Ja, es gibt zwar viele Kriege, aber nicht überall. Und selbst, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe in der Le Monde Diplomatique und in anderen in der Zeit gelesen, dass überall in Afrika, wo Familien nicht mehr als 2 Kinder haben, oder vielleicht auch 3 meinetwegen, aber nicht mehr als 2 Kinder haben, die soziale Situation, die politische Situation, die wirtschaftliche, viel stabiler ist als in Gegenden, wo sie sehr, sehr viele Kinder haben. Weil dann eben Konkurrenz unter den Geschwistern, und man kann nicht alle Söhne können den Job des Vaters übernehmen oder so. Also vieles funktioniert auf der Welt. Und es leitet mich auch darin, dass ich dann bestimmte Projekte unterstütze. Ich spende nicht wahllos, sondern bestimmte Projekte, wo ich dann über Jahre ein bisschen mitkriege, was die mit meinem Geld machen. Und also von daher kleine Schritte, aber auch ein weiter Blick, ein Blick auf das, was funktioniert, weil mich das wieder inspiriert. Es lohnt sich, Projekte zu unterstützen, oder auch im Lokalen gibt es ja kleine Bürgerinitiativen, die unglaublich viel bewirken können. So, also das inspiriert mich. Also ich versuche beides zu machen, aber das Tetralemma hilft mir, mich nicht in eine einzige Perspektive zu versteifen. Und ich werde auch mutlos, wenn ich nur negative Nachrichten, nur Katastrophennachrichten höre oder lese oder sehe. Also ich dosiere da auch Nachrichten.
Ja, das ist eine sehr, sehr weise Ausrichtung. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort aus Nepal, der Baum, der fällt, macht Krach, der Wald wächst lautlos. Und wir schauen sehr ja schön immer auf diesen, ja, auf diesen krachenden Baum, ja, und ja, sind so, ja, erschüttert. Und du richtest den Blick jetzt auf den Wald, der ja lautlos weiter wächst. Ja, das ist wichtig, dass wir auch diesen Blick immer wieder ändern, die Perspektive ändern. Ja. Ist ja, 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 in der Spiritualität oder im Leben überhaupt, glaube ich, das glücksversprechende Mittel überhaupt, Perspektiven ändern
Fall
zu können.
Ja, ja. Und da helfen mir wieder Beziehungen, dass ich auch mit den Leuten, die ich jetzt, ich bin ja umgezogen in Schwarzwald, mit denen ich dort zu tun habe, und dann reden wir natürlich auch über Klimawandel und über Politik und über die deutsche Wirtschaft und ich kriege einfach sehr unterschiedliche Perspektiven mit. Je nachdem, ob die in einem Betrieb arbeiten, ob die ein eigenes Geschäft haben, wie die damit umgehen oder für die Wasserversorgung da zuständig sind. Oder das ist total spannend. Und da kriege ich dann zum Teil völlig neue Perspektiven, die mir über Zeitung lesen und Nachrichten hören noch nicht bekannt waren. So kleine Schritte, aber auch, es ist nicht einfach. Es braucht Kompromisse, es braucht eine Offenheit, es braucht viel Geduld, viel Ausdauer. Weil natürlich gibt es auch da im Gemeinderat und im, was weiß ich was, ja, Gewerbeverein sehr unterschiedliche Meinungen, wie man was verändern sollte.
Ja. Ja, ich denke bei dem Ganzen auch noch an, ja, immer an die Worte von Franz von Assisi in seinem Gebet, O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo andere hassen. Und vielleicht magst du nochmal präzisieren, wie wir denn ein Werkzeug des Friedens sein können, weil das ist schon eine nach außen, natürlich nochmal eine Bewegung, die nach außen geht.
Ja. Also ich spiele manchmal gerne mit Worten und ich sage, wir brauchen Vorbilder und nicht Vorschriften. Also wenn mir jemand mit erhobenem Zeigefinger sagt, was ich alles falsch mache und was ich unbedingt machen sollte, bin ich jetzt nicht so schnell motiviert, dem zu folgen, aber wenn mir jemand was vorlegt, und einfach nur so ohne Arroganz einfach erzählt, du, ich mache jetzt das und das, ich habe mich jetzt da und da engagiert, ich mache jetzt immer so und so, dann komme ich auf Ideen, was ich auch tun könnte. Ja? Also Vorbilder. Also ich finde Vorbilder, also das können wir werden, jetzt nicht völlig idealisiert und übertrieben und perfektionistisch, aber wenn ich freundlich bin, ich kriege das jetzt manchmal auch gesagt, du bist einfach freundlich und du hörst zu und du fragst auch mal was. Ja, also in Kleinigkeiten, aber ich versuche, das, was mich im Buddhismus an Methoden inspiriert, umzusetzen. Und natürlich geht manches besser und manches nicht so gut. Also ich fokussiere mich dann auch auf das, was mir zugänglich ist aufgrund meiner Persönlichkeit. Oder ich kann ja nicht alles machen. Aber kleine Schritte selber tun und dann kann man Leute inspirieren. Und ich kriege das ja auch mit, dass es halt Leute gibt, die probieren was aus und es geht einigermaßen und die sind nicht arrogant und die inspirieren auch andere. Kleine Schritte zu machen. Also ich glaube, das ist sehr hilfreich, aber viele Leute finden das immer nicht genug. Weil sie idealistische Vorstellungen von einer heilen Welt, wir müssen nur den Kapitalismus abschaffen und dann ist alles gut. Ja, wie macht man das? Ja, das ist, also wenn es da Vorschläge gibt, wie man anders miteinander kooperieren kann, ist ja wunderbar. Aber, ja, also so Masterpläne, denke ich, funktionieren nirgendwo. Man muss miteinander reden, selbst auch mit der internationalen Politik, auch wenn die Treffen Geld kosten und man das Gefühl hat, das ist ja nur Tropfen auf dem heißen Stein. Die reden miteinander. Und selbst bei der COP28 jetzt, da haben die Proteste bewirkt, dass sie das Schlussdokument umformuliert haben. Ja, weil Leute gesagt haben, so geht's nicht. Und da waren arme Länder dabei und reiche Länder und fast absurd reiche Länder. Aber ich finde es gut, miteinander zu reden. Und ich höre auch immer wieder und lese, dass es ganz viel Gespräche auf unteren Ebenen gibt, wo man nicht gleich in der Zeitung das groß rausstellt. Weil Kompromisse brauchen auch einen Schutzraum, wie man da verhandeln kann. Und Begegnungen helfen.
Und dahinter steht ja auch immer, hinter denen, die dann verhandeln und hinter denen, die Kompromisse finden, steht ja dann auch ganz, ganz viele Leute, die sich wirklich engagieren, die auf die Straße gehen, die vor Ort anpacken. Also all diese vielen, vielen Leute, die für den Frieden so viel auch von sich geben, also von ihrer Lebenszeit. Ne? Das ist schon.
Und sie, also finde ich auch wichtig, dass man die Mittel, die man verwendet, um sich für Frieden einzusetzen, eben auch friedlich sind und nicht gewalttätig oder nicht radikal oder arrogant oder ich will das aber jetzt so und das ist richtig, also nicht rechthaberisch, besserwisserisch. Also, und das ist nicht einfach und dazu muss man, und deswegen finde ich den Buddhismus so hilfreich. Ich bin ja als politisch denkende Frau nach Indien gekommen, 1977. Ich war also engagiert in der Studentenbewegung, in der Frauenbewegung, also Sozialarbeit habe ich gemacht, also ich war hoch motiviert, aber irgendwo ist man immer gegen Wände gerannt und hatte Feinde vorgeschrieben gekriegt. Die sind unsere Feinde. Und für mich war der Buddhismus ein Weg, gerade der Mahayana-Buddhismus, zum Wohle aller Wesen, nicht nur meiner Gruppe. Natürlich kann ich schwerpunktmäßig mich da oder da oder da engagieren, aber nicht verletzen, nicht verletzen, nicht verletzen, Selbsterkenntnis. Und dann kannst du vielleicht auch ab und zu was Gutes tun. Und das probierst du am besten in deinem kleinen Kreis aus, was da funktioniert. Und das hilft einem natürlich auch, das zu präzisieren, reflektieren, hinterfragen und dann vielleicht etwas klüger zu handeln und mitfühlen. Aber es ist eine Riesenherausforderung. Aber Mitgefühl im kleinen Umfeld, auch mit Leuten, die man doof findet, das finde ich auch eine ganz große Hilfe. Wenn ich jemanden doof finde, kann ich nicht sofort umschalten und den einfach nett finden. Aber Mitgefühl ist leichter, wenn ich dann mir überlege, woran leidet diese Person, was vielleicht dazu führt, dass sie sich so und so ein bisschen ungeschickt oder kantig oder was auch immer, ja, verhält, dann entsteht eine Verbundenheit über ein Leiden, was ich vielleicht auch kenne. Ja, ich kenne so Situationen auch, da bin ich manchmal auch sehr ungeschickt im Verhalten. Sowas, also das hilft mir sehr.
Ja, vielen Dank. Ich finde, das war wirklich eine sehr gute Wegweisung durch ein sehr komplexes und, wie wir wissen, weites Thema. Ganz vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass du uns noch eine gute Meditation zur Friedfertigkeit dann anleiten wirst.
Das mache ich gerne.